Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns in deine Gegenwart erhebt und bitten dich, dass du uns jetzt offene Ohren, offene Augen und offene Hände dafür gibst, was du uns in deinem Wort sagen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Bilder erinnert, die man in der Schule oder im Kindergarten malt. Diese Schmetterlingsbilder, auf der man auf der einen Seite etwas mit richtig viel Farbe aufmalt und dann faltet man das so rüber und dann sollte es idealerweise am Ende genau gleich aussehen. Also man öffnet dieses Blatt und hat dieses wunderschön symmetrische Kunstwerk geschaffen. Und so wie diese zwei Hälften, so ungefähr kann man die Beziehung beschreiben, die Gott mit Menschen eingeht. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das heißt, dass wir mit der Zeit mehr und mehr so gestaltet werden, wie es Gottes eigenem Charakter entspricht. Für mich ist das eine sehr schöne Vorstellung, aber natürlich ist das viel mehr als nur eine Idealvorstellung. Von Gottes Wort her betrachtet, wurde die Menschheit ja tatsächlich in seinem Ebenbild geschaffen. Nur leider hat die Menschheit dieses Ebenbild durch die Rebellion gegen Gott verschmiert und verzerrt und manchmal ist es kaum erkenntlich. Und trotzdem ist die Wiederherstellung dieser Ebenbildlichkeit das Ziel Gottes für die Menschen als Ganzes und auch für jeden Einzelnen. Das ist die gute Botschaft, die wir als Gemeinde glauben, als Nachfolger von Jesus Christus glauben wir, dass Gott uns irgendwann im Ebenbild, in seinem Ebenbild komplett neu erschaffen hat. Und auf diesem Weg sind wir. Wenn diese menschliche Seite die göttliche immer mehr abbildet, dann entsteht mit der Zeit eine immer stimmigere Beziehung und eine ganz besondere Verbundenheit und Harmonie zwischen Gott und Mensch. Heute kommen wir zum letzten Kapitel im Buch Jona, das ihr übrigens auf Seite 665 finden könnt, falls ihr es noch nicht aufgeschlagen habt. Und in diesem Buch, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist Jona tatsächlich ebenfalls unterwegs in Richtung Ebenbildlichkeit. In Kapitel 1, da sehen wir noch, wie Jona in die entgegengesetzte Richtung losläuft. Er flieht vom Angesicht Gottes. Und wenn Gott ihm nicht in diesem Moment nachsetzen würde und einen Sturm auf das Schiff schleudern würde, auf dem er flieht, dann wäre die Beziehung zwischen Jona und Gott eigentlich beendet. Dann allerdings dürfen wir in Kapitel 2 auch den Beginn einer persönlichen Beziehung zwischen Jona und Gott miterleben. Als Jona sich dem sicheren Tod gegenüber sieht, weil die Seeleute ihn über Bord geworfen haben, da darf er staunend und begeistert erleben, wie der allmächtige Gott den sicheren Tod von ihm abwendet und ihn errettet. Und da beginnt die Beziehung zwischen dem vorher unpersönlichen Er, das sehen wir in Kapitel Gott, war nur unpersönlich, irgendwo da draußen. Und dieser Gott wird zum Du im Gebet von Jona. Gott wendet sich Jona zu und darauf reagiert Jona und wendet sich selbst Gott zu. Und wir sehen in dieser Symmetrie wieder die Ebenbildlichkeit, die Gott in dieser Beziehung schafft. Zu dieser Beziehung gehört auch, dass Jona Gott die Treue gelobt. Also so wie er in seiner Errettung die Treue und Verbundenheit Gottes an sich selbst erfahren hat, so will er selbst auch Gott am Ende des Kapitels die Treue geloben. Und hier sehen wir wieder diese Symmetrie in der Beziehung, wie Jona auf dem Weg zur Ebenbildlichkeit ist. Und damit ist er übrigens auf demselben Weg, auf dem auch wir uns befinden. Unser Ziel, wie schon gesagt, sollte sein, dass auch wir Gottes Verhalten im eigenen Leben abbilden. Und für Jona heißt das hier konkret, dass er sich in Richtung der assyrischen Hauptstadt Ninive aufmacht. So wie Gott es ihm aufgetragen hat. Seine Beziehung mit Gott ist entweder neu geschaffen oder zumindest erneuert worden. Und in dieser Zuversicht geht er jetzt nach Ninive und verkündigt die baldige Zerstörung der Stadt. Etwas triumphalistisch vielleicht. Im Ebenbild Gottes geformt zu werden, bedeutet nicht nur, dass man das tut, was einem aufgetragen wird. Die Verbundenheit mit Gott schlägt sich nicht nur im Verhalten nieder, und an dieser Stelle, als ihm das aufgeht, muss Jona eine neue Erfahrung machen. Und die gefällt ihm kein bisschen. Wir sehen das in Kapitel 3 letzte Woche. Da muss er doch tatsächlich mit ansehen, wie seine Feinde in Ninive auf seine Verkündigung hin von ihren bösen Wegen umkehren. Und als Gott sieht, dass sie von ihren bösen Wegen umkehren, da kehrt auch Gott wortwörtlich von dem Bösen um, das er ihnen angedroht hat. Wieder diese Spiegelbildlichkeit auch hier. Und genau das hatte Jona befürchtet. Deshalb war er ja davongerannt. Und die Reaktion und das, was sich daraus ergibt, das lesen wir jetzt im 4. Kapitel und Johann wird das für uns lesen.
Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr: Ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Tag aufstieg, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind, und die Sonne stach Jona aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er: Ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Da sprach der Herr: Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh.
Ja, danke Jona, danke Johann. Ich denke, ihr habt so beim einen oder anderen Moment so ein bisschen geschmunzelt, könnte ich mir vorstellen. Aber Tatsache ist, Jona sieht hier rot. Er wird so richtig zornig. Und mir fällt dabei, vielleicht geht's den Eltern unter euch auch so, mir fällt dabei so ein Wutanfall eines Dreijährigen ein, der sich schreien und heulen auf den Boden wirft, weil er einfach nicht das bekommt, was er will. Jona hat doch alles getan, was Gott von ihm verlangt. Und was macht Gott im Gegenzug? Nichts. Jona fühlt sich verraten und verkauft. Und genau das hatte er von Anfang an befürchtet. Deshalb wollte er ja gar nicht erst los nach Ninive. Jona weiß ja, wie Gott ist. Er hat die richtige Theologie, das haben wir im ersten Kapitel gesehen. Er weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist, langmütig und von großer Gnade und dass ihn das Unheil reut. Und das ist ja auch super, solange er selbst etwas davon hat, aber doch nicht seine Feinde, doch nicht Ninive. Für uns, denke ich, ist Jonas Aufregung etwas schwierig nachzuvollziehen. Vermutlich empfinden wir nicht denselben Hass und dieselbe Empörung, wenn wir hier diese Geschichte lesen. Wahrscheinlich freuen wir uns. Hier wird uns ja die Stadt als Vorbild gewissermaßen präsentiert. So schlimm sind die doch gar nicht. Wir sollten allerdings nicht vergessen, dass Ninive aus Gottes Perspektive tatsächlich verdient hat, zerstört zu werden. Deshalb schickt ja Gott seinen Propheten Jona dorthin. Als Menschen der Moderne fällt uns das vielleicht schwer, so eine Idee nachzuvollziehen, aber stellen wir uns einfach einen Moment lang vor, dass unsere Richter, Katja, heutzutage Raub oder Mord oder sonst irgendeine Straftat einfach ungesühnt durchgehen lassen würde. Da wären wir auch empört, oder? Der Zorn Gottes über Ninive ist gerecht. Ninive hat die Zerstörung verdient. Handelt es sich so gesehen also nicht um einen absoluten Justizskandal, wenn Ninive nicht das erhält, was die Stadt durch ihre Bosheit gerechterweise eigentlich verdient hat? Jonas Empörung mag für uns zuerst schockierend erscheinen, aber hat er mit seinem Zorn nicht eigentlich recht? Gut, vielleicht vergisst er dabei ein kleines bisschen, dass Gott ihm gerade selbst Barmherzigkeit gezeigt hat, als er vor Gott weggerannt ist und der ihn aus den Fluten gerettet hat. Aber selbst wenn er seine eigene Rettung hier mit einbeziehen würde, hätte er nicht doch grundsätzlich recht mit seinem Aufschrei zu Gott, dass es ungerecht ist, wenn er so barmherzig ist. Also Jona jedenfalls empfindet Gottes Mitleid als ungerecht. Umgekehrt allerdings stellt auch Gott seinen Propheten eine Frage, und die finden wir in Vers 4, wo er sagt: Ist es recht, Jona, dass du so zornig bist? Na klar ist das mein gutes Recht, denkt Jona, verweigert aber erstmal die Antwort und setzt sich stattdessen auf einen Hügel östlich der Stadt. Anscheinend hat er noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, dass Ninive doch noch zerstört wird. Und was gäbe es Schöneres, als den Untergang seines Feindes aus erster Reihe mitzuerleben und dazu noch live. Beste Plätze ohne Werbeunterbrechung. Und interessanterweise klingt auch darin wiederum seine korrekte Theologie an. Aus dem zweiten Buch Mose, in Kapitel 34, da kennt Jona den Gott Israels nämlich so. Ich habe das mal hier rauskopiert, damit wir nicht aufschlagen müssen. Hört mir also gut zu. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu Mose und rief den Namen des Herrn aus, also seinen eigenen Namen. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten hier eingehen, aber was klar ist, ist, Jona hat das schon verstanden. Wenn Gott seinem Namen gerecht werden will, dann darf er Schuld, Übertretung und Sünde keineswegs unbestraft lassen. Und mir scheint es so, als würde Jona genau darauf warten, wenn er sich auf diesen Hügel setzt. Übrigens gibt es auch heute noch einen Hügel Jonas außerhalb von Ninive, um von dort den Untergang der Stadt zu, oder zumindest, hier heißt es, abzuwarten, was denn weiter geschehen möge. Das Hinterfragen Gottes war der erste Punkt sozusagen in diesem Umdenken, das bei Jona stattfinden muss, damit er zum auch innerlich zur Ebenbildlichkeit kommt. Aber jetzt geht es weiter in Vers 6, was geschieht als nächstes? Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde, und er wünschte sich den Tod und sprach: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona: Ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig, bis auf den Tod. Als es für Jona persönlich wird, da entlockt Gott ihm dann also doch noch eine Antwort auf seine Frage. Aber wenn ich mir anschaue, was Jona hier sagt, dann läuft es mir ehrlich gesagt kalt den Rücken runter. Sein Zorn richtet sich letztlich gegen Gott. Und auch wenn er es wahrscheinlich nicht so gemeint hat, wenn er drüber nachdenken würde, dann drückt er hier mit seinen eigenen Worten aus, wohin sein Zorn gegen Gott ihn letztendlich führen wird. Ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Im Zorn ist kein Leben, weil das Leben in der Beziehung mit Gott zu finden ist. Und ich denke, daran sehen wir schon, wie fehlgelenkt Jonas innere Gefühlswelt doch ist. Die Gefühle Jonas, sein Zorn und sein Mitleid drehen sich offensichtlich so sehr um ihn selbst, dass er vollkommen außer Kontrolle auch nicht davor zurückschrecken würde, die wichtigste Beziehung in seinem Leben, nämlich die zu Gott, kurz und klein zu hauen. Wenn wir das mit den Gefühlen vergleichen, die Gott empfindet, dann sehen wir den großen Unterschied zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Ja, wie Jona kann auch Gott zornig werden, aber er ist langsam zum Zorn. Und die Auslöser für seinen Zorn sind doch sehr verschieden. Jona wird zornig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie er es sich vorstellt. Und das können wir bestimmt alle nachvollziehen. Der Frust, wenn die Ampel im falschen Moment auf Rot schaltet. Kennt ihr das? Der Frust, wenn die Kinder mal wieder nicht Ruhe geben. Kennt ihr das? Oder wenn irgendjemand einfach mal so richtig nervt, weil er einfach nicht das tut, was wir von ihm erwarten. Gerade in einem Umfeld wie unserem, wo man sich auf andere einlassen will und enge Beziehungen zulässt, so wie in unserer Gemeinde, dann ist die Versuchung groß, dass man zornig wird, weil der andere nicht das tut, was man selbst für richtig hält. Aber dabei müssen wir uns am Ende darüber bewusst sein, dass unser Zorn sich schlussendlich nicht gegeneinander richtet, nicht gegen die Umwelt, so wie bei Jona die Rizinusstaude, sondern gegen Gott. Weil wir nicht mit dem zufrieden sind, was Gott uns schickt. Darüber wird also Jona zornig und ich denke, wir sehen das sicherlich auch Parallelen zu unserem eigenen Leben. Gott dagegen wird zornig, wenn Menschen andere Menschen boshaft behandeln, so wie Ninive hier. Und sicherlich können wir auch in Jona eine gewisse Boshaftigkeit erkennen. Gottes Zorn ist nie ungerecht. Gottes Zorn ist nicht selbstbezogen. Und hier am Beispiel von Ninive sehen wir, dass Gott nur darauf wartet, Mitleid zeigen zu können. Gott empfindet sogar Mitleid mit einer Stadt wie Ninive, deren Bosheit förmlich zum Himmel schreit. Selbst da will Gott seinem Zorn nicht freien Lauf lassen, sondern schickt jemanden, um sie zu warnen und ihn reut das Übel, als sie umkehren. Und ich denke, dieser Gegensatz zwischen den Gefühlen, die Gott empfindet und die Jona empfindet, die treten noch einmal ganz deutlich in den letzten zwei Versen hervor. Verse 10 und 11. Als Jona also sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe, da sprach Gott zu Jona, Vers 9, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden ist und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Gott hat Mitleid sogar mit dem Vieh. Gott fordert Jona zum Umdenken auf. Dieser Widerspruch in der Gefühlswelt von Jona kann nicht bestehen bleiben. Solange Jona nicht auch die Gefühle Gottes selbst widerspiegelt, kann er nicht authentisches Ebenbild Gottes sein. Nur durch Umdenken und man könnte fast sagen Umfühlen kann Jona tatsächlich zum authentischen Ebenbild Gottes werden und in dieser spannungsfreien und harmonischen Beziehung mit Gott leben. Der Aufruf dieses letzten Kapitels ist letztendlich, dass unsere Gefühle denen Gottes entsprechen. Dass wir dafür Mitleid empfinden, wofür Gott Mitleid empfindet. Und darüber Zorn, worüber Gott Zorn empfindet. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass man letztlich doch keine Kontrolle über die Gefühle hat. Das wird uns ja immer so eingeredet, dass die Liebe so ein Gefühl ist, das einfach kommt und dann ist man dem hilflos ausgeliefert. Die passieren halt so. Und leider stimmt das ja auch oft, wie bei Jona. Der wird zornig und hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Aber mit solch einer Sichtweise läuft man sicherlich auch Gefahr, dass man vor dem eigenen Gefühlsleben kapituliert. Dass man sagt, ich konnte gar nicht anders handeln, es waren ja meine Gefühle. Und wir sehen aber hier bei Jona, dass wir die Auslöser unserer Gefühle, dem, was in uns geschieht, tatsächlich hinterfragen können und sollten. So jedenfalls sieht Gottes Strategie mit Jona aus. Ist es gerecht, dass du so zornig bist? Gott hinterfragt Jona und fordert ihn auf zu prüfen, ob die eigenen Gefühle aus Gottes Perspektive gerechtfertigt sind. Und das, ich denke, dazu sind wir auch aufgerufen. Unsere Gefühle, ja, wir mögen sie empfinden, aber unsere Gefühle sind nicht jenseits unserer eigenen Kontrolle. Und wenn wir uns die Frage stellen, sind meine Gefühle aus Gottes Perspektive gerechtfertigt? Und diese Frage können und sollten wir uns stellen. Dann werden wir merken, wie langsam durch dieses Hinterfragen unsere Gefühle geändert werden. Dass wir Mitleid mit denen empfinden, für die wir vielleicht jetzt nur Teilnahmslosigkeit haben. Das ist eine Anwendung allgemeiner Art, könnte man sagen, aber die Botschaft von Jona ist ja viel konkreter. Die Herausforderung an Jona hier in diesem Buch besteht ja letztendlich darin, dass er selbst das Mitleid Gottes für seine Feinde nachempfinden sollte und auch als Motivation für sein Handeln nehmen sollte. Aus Mitleid schickt Gott seinen Propheten Jona mit dieser Botschaft, der Warnung, dass das Gericht kommen würde, nach Ninive. Man könnte sagen, Mitleid ist die Motivation für Gottes Rettungsmission. Und es lohnt sich da zu fragen, wie es mit unserem Mitleid aussieht. Jona haben wir uns schon angeschaut. Aber wie ist es mit unserem? Die Parallele zu unserer Situation liegt natürlich darin, dass auch wir mit einer Botschaft in die Welt geschickt werden. Das wird ganz klar im Neuen Testament. Wir werden hinausgeschickt, um Jesus bekannt zu machen, damit andere Jesus kennenlernen, sowohl durch das, was wir sagen, als auch durch das, was wir tun. Der einzige Grund, warum wir in Leipzig leben, ist der, dass wir hier Jesus Christus bekannt machen. Alle anderen Gründe sind nebensächlich. Denn Leipzig ist eine Stadt, auf die das Gericht Gottes zurollt. Damit meine ich jetzt nicht, dass Feuer vom Himmel regnen wird, sondern dass jeder einzelne Mensch in dieser Stadt eines Tages seinem Schöpfer und Richter gegenüberstehen wird und Rechenschaft über sein Leben ablegen muss. Jeder einzelne Mensch, der in deinem Haus wohnt. Jeder einzelne Mensch, mit dem du arbeitest, mit dem du studierst, jeder einzelne Mensch, dem du auf der Straße begegnest, wird eines Tages vor seinem Richter stehen müssen. Du weißt, dass auf jeden einzelnen von diesen das Gericht Gottes zurollt, wie ein alles zerstörender Tsunami. Nichts kann sich diesem Gericht widersetzen. Und wir wissen das, weil Jesus auferstanden ist. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 sagt Paulus, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, Jesus Christus, über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn wir an die Auferstehung glauben, glauben wir an das Gericht. Und dieses Gericht wird Leipzig treffen. Welche Gefühle kommen da in uns hoch? Ich denke, die wenigsten von uns werden sich voller Erwartung die Hände reiben. Das Gift, das unser Mitleid abtötet, heißt wahrscheinlich nicht Zorn oder Hass. Und trotzdem leben wir oft so vor uns hin, als ginge es in unserem Leben letztlich um uns, um ein erfülltes und erfolgreiches, glückliches Leben. Das Gift, das in uns wirkt, ist tatsächlich die Teilnahmslosigkeit, dass uns das Schicksal anderer vollkommen kalt lässt. Menschen werden um uns herum weggerafft. Einer nach dem anderen. Und wir schauen kurz auf und dann grasen wir weiter. Kennt ihr den Spruch von Herbert Grönemeyer? Kurz aufschauen und dann ist wieder alles beim Alten. Und es kann sein, dass wir jetzt für einen Moment aufgerüttelt werden. Und dass wir die Dringlichkeit für 10 Sekunden erkennen. Und morgen schlägt der Alltag wieder über uns zusammen. Und unsere Prioritäten werden so verzerrt, dass wir wieder wegen der Ampel gereizt werden, anstatt über die Tatsache, dass so viele Menschen in dieser Welt nichts ahnend in ihr Verderben laufen. So anders als Jona sind wir vielleicht gar nicht. Und mir geht's ja auch oft so. Wie anders ist dagegen das Mitgefühl Gottes für all diese Menschen in Leipzig? Es ist nicht größer oder nicht kleiner als das Mitgefühl, das er in Ninive gezeigt hat. Gott setzt sich nicht zurück und schaut teilnahmslos zu, sondern Gott setzt alles in Bewegung, um Menschen vor seinem gerechten Zorn zu bewahren. Keine Anstrengung ist ihm zu groß, um unsere Mitmenschen vor der ewigen Zerstörung zu bewahren. Nirgendwo wird das deutlicher, als wenn wir uns ans Kreuz, dem Kreuz zuwenden. An den ausgepeitschten Rücken, an die durchbohrten Hände, an das Blut und die Dornkrone von Jesus. Hier erfährt ein unschuldiger Mensch das Gericht Gottes an sich. Damit die Menschen, die dir vielleicht gerade eingefallen sind, mit Namen, die haben ja alle Namen, damit die dem Gericht entrinnen können, indem sie sich Jesus anvertrauen, der es für sie erlitten hat. Dort am Kreuz sehen wir, wie Gottes gerechter Zorn und seine große Barmherzigkeit zusammentreffen. In seinem Tod wird Jesus beidem gerecht. Ja, es ist gerecht, dass Gott an Ninive Barmherzigkeit erweist. Jona konnte nicht wissen, warum. Aber jetzt wissen wir, dass Jesus den Preis dafür gezahlt hat. Ja, es ist gerecht, dass Gott an uns Barmherzigkeit erweist, weil Jesus auch für uns gestorben ist. Es ist gerecht, weil Gott unsere Schuld keinesfalls ungestraft lässt. Und trotzdem kann er uns vergeben, weil Jesus diese Strafe für uns getragen hat. Dort am Kreuz begegnen wir unserer Errettung. Dort begegnen wir dem gerechten Zorn Gottes und dem Mitleid Gottes. Und dort begegnen wir auch dem wahren Ebenbild Gottes. Dort sehen wir einen Menschen, der Gottes Mitleid für die Menschheit mit derselben Dringlichkeit verspürt wie Gott selbst. Am Kreuz begegnen wir dem Ebenbild Gottes, der sich aus Mitleid für andere ans Kreuz schlagen lässt und stirbt. Indem wir Jesus nachfolgen, werden auch wir ins Ebenbild Gottes verwandelt. Wie wird sich also Gottes Mitleid in uns widerspiegeln? Gott setzt alles in Bewegung. Was bedeutet das für uns? Was können und was sollten wir in Bewegung setzen, damit wir nicht für uns selbst leben, damit wir nicht von unserem Mitleid, Selbstmitleid gefangen sind, sondern dass wir das Mitleid Gottes für jeden einzelnen Menschen in dieser Stadt in derselben Dringlichkeit verspüren, die Jesus ans Kreuz getrieben hat. Ich denke, es ist Zeit, dass wir beten. Bring mir doch die Menschen vor Gott, denen wir Tag für Tag begegnen, die Nachbarn und die Freunde, die Familienmitglieder, die Kollegen oder vielleicht auch einfach die Menschen auf der Straße. Bitten wir Gott doch darum, dass sein Mitleid unsere Herzen füllt und uns auch zum Handeln drängt, so wie unseren Herrn Jesus. Und fragen wir dann Gott aber auch ganz konkret nach dem nächsten Schritt. Was ist unsere Rolle? Herr, was kann ich und was können wir als Gemeinde in Bewegung setzen, damit Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören, die ihnen Rettung verheißt? Rettung vor diesem Gericht, das kommen wird. Verbringen wir einen Moment in der Stille und ich werde den dann mit einigen Worten aus Psalm 105 abschließen. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus, macht unter den Völkern seine großen Taten bekannt. Singt und musiziert ihm zur Ehre, sprecht von all den Wundern, die er getan hat. Seid stolz, dass ihr seinen heiligen Namen kennt und anrufen dürft. Von ganzem Herzen sollen sich alle freuen, die den Herrn suchen. Ja, fragt nach dem Herrn und nach seiner Stärke. Kommt immer wieder vor sein Angesicht. Sucht seine Nähe. Erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, an die erstaunlichen Zeichen, die er geschehen ließ und an die Urteile, die er sprach. Er, der Herr, ist unser Gott. Seine Gerichtsurteile ergehen über alle Länder.